Hört ihr mich? Nein? Ja, nein? Vielleicht? Jetzt? Ich sehe, die Reihen sind schon voll, so ein paar Plätze sind noch frei und ich glaube, nächsten Sonntag werden wahrscheinlich auch die letzten Plätze noch besetzt sein, denn nächsten Sonntag haben wir einen besonderen Gastsprecher da, mal wieder im Haus, unseren lieben Friedhelm. Dazu möchte ich euch ganz besonders nochmal einladen. Ihr werdet das auf Facebook oder Newsletter oder sonst wo schon gesehen haben. Wir haben Friedhelm Holthus aus Wuppertal da. Friedhelm ist dort Pastor einer Gemeinde mit mehreren Standorten, eine Gemeinde, die weiterhin wächst. Jemand, der uns begleitet als Gemeinde schon über einige Jahre, insbesondere in der Gemeindeleitung. Jan und mich noch mal ein Stück intensiver und so als ganze Gemeinde, da sehen wir ihn mindestens einmal im Jahr, bekommen was von ihm mit. Gute Worte, Friedhelm ist ein fantastischer Sprecher, dem man gerne zuhören kann, dem man richtig irgendwas abgewinnen kann. Ein sehr sympathischer Typ und ich lade euch dazu ein, nächsten Sonntag da zu sein, nicht euch davor zu scheuen, dass auch tatsächlich noch der letzte Platz besetzt ist und ihr nachher keinen mehr kriegt. Vielleicht kriegen wir noch 10 Stühle mehr rein oder so. Schauen wir mal. Genau, seid dabei. Das sollte man sich nicht entgehen lassen, wie man so schön sagt. Dieter hat ja schon damit gestartet, sozusagen die Einleitung in diese Predigtreihe gemacht oder in die Predigt von heute in unsere Desoxyribonukleinsäure. Ja, ich kann's auch. Und mit unserer DNA, ich werde dieses Wörtchen jetzt nicht jedes Mal sagen, weil ich glaube, das würde irgendwann anstrengend werden, für mich und für euch, wollen wir etwas beschreiben von denen, wie wir als Gemeinde miteinander unterwegs sein wollen. Wie wollen wir, oder was für eine Haltung wollen wir zueinander haben? Wie wollen wir Dinge miteinander umsetzen? Wie sollen wir und wie wollen wir wahrgenommen werden? Und das Ganze beschreibt ein bisschen so auch die Kultur. Und bei Kultur landet man ganz schnell bei Kulturbeutel. Und wenn ihr auf Reisen geht, dann habt ihr meistens auch einen Kulturbeutel dabei und packt da so die wichtigsten Dinge rein. Ja, also zu Hause hat man einen riesen Schminkschrank und da sind alle wichtigen Dinge drin, was man so braucht als Mann oder Frau. Bei mir reicht wenig Platz. Aber ich kenne auch Menschen, da muss eigentlich der Spiegelschrank so groß sein, weil da gibt es neben den guten Dingen für die Haare und für die Zähne und zum Einsprayen und hau mich tot, was es da alles gibt. Aber wenn man auf Reisen geht, dann kommen in den Kulturbeutel, da kommen die wichtigsten Dinge rein, die ich unbedingt brauche. Das heißt nicht, dass die anderen völlig unwichtig sind, weil ich benutze sie auch, aber so das, was am Ende auf jeden Fall mit muss, das kommt in den Kulturbeutel rein. Und unsere DNA ist sozusagen auch so ein Kulturbeutel. Da sind die allerwichtigsten Dinge drin, die nehmen wir immer mit uns mit. Und die werden nicht nur heute wichtig sein, sondern sie werden auch in 10 Jahren wichtig sein. Weil auch in 10 Jahren brauchst du das Duschzeug zum Duschen. Das wird sich nicht ändern. Das sind die wichtigen Dinge. 2 davon hatten wir schon. 2 wichtige Dinge, die in unserem Kulturbeutel drin sind. Das erste war, wir sind Familie. Das heißt, wir gehören jetzt zueinander. Wir sind eine geistige Familie, die zusammensteht, die zusammenhält, die ein Zuhause schafft, die aktiv miteinander unterwegs ist, die gerne Gastgeber ist. Und der 2. Punkt, wo Jan am letzten Sonntag drüber gesprochen hat, wir ehren und wertschätzen Menschen. Das heißt, jeder Mensch, der hierher kommt und auch sowieso, auch da, wo du unterwegs bist, wir nehmen den als ein Geschöpf Gottes. Und du wirst heute merken, das Ganze geht immer so ein Stück auch ineinander über, da wird es bestimmte Überschneidungen geben oder Dinge, die aneinander anknüpfen. Ich merke, also wir saßen gestern nochmal mit der erweiterten Gemeindeleitung zusammen, hatten so einen Klausurvormittag, haben nochmal drüber gesprochen und ich merke jedes Mal wieder, ich bin begeistert davon. Also von diesen Dingen, sich Gedanken darum zu machen, zu sagen, hey, das ist etwas, was wir prägen wollen, so möchten wir als Gemeinde sein, so möchten wir wahrgenommen werden, so ein Ort, so ein gemeinsames Zuhause wollen wir gestalten. Und das ist nicht nur sonntags hier, sondern auch in den Kleingruppen, in den Treffen darüber hinaus. So möchten wir sein. Das ist etwas, was mich begeistert, weil ich denke, wenn ich das so durchlese und ich denke, es gibt so einen Ort, wo ich hinkommen kann. Und die Menschen, die dort sind, die sind so miteinander unterwegs. Und so erlebe ich das. Dann ist es etwas, wo ich gerne bin. Und ich glaube, dann ist es etwas, wo Gott gerne ist, weil es von Wertschätzung geprägt ist, von Annahme, von gegenseitiger Liebe, von Auferbauung, Ermutigung. und ein Miteinander tragen. Ich habe mir heute Morgen noch so Nebennotiz gemacht, deswegen, und die sind so klein. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. So, vielleicht hast du gedacht, okay, unsere DNA, was wollen die da? Was haben die sich schon wieder ausgedacht? Oder vielleicht hast du auch gedacht, klingt ganz spannend, mal gucken, was am Ende dabei rumkommt, mal bewerten. Vielleicht sagst du auch, juhu, darauf habe ich gewartet. Oder ist doch eigentlich alles selbstverständlich. Aber wo ich dich zu ermutigen möchte, ist zu sagen, hey, da ist auch ein Stück eine Leiterschaft, die sich Gedanken darum gemacht hat, die das Beste für diese Gemeinde möchte, die mit Gott in Verbindung ist, die das vor Gott bewegt, die im Wort gegründet ist und sagt, wir möchten dieser Gemeinde dienen, indem wir so etwas tun, indem wir so etwas hineinbringen, um weiter Wegweisung auch zu geben in die Zukunft, da wo es hingeht und zu sagen, okay, dieser Leitung vertraue ich auch, dass sie das ernst meint, dass sie etwas Gutes im Schilde führen und was etwas ist, was gut für die Gemeinde ist und da du die Gemeinde bist, ist es auch gut für dich. Ich bin begeistert davon, weil ich glaube, wenn wir so einen Ort haben und wir Stück und Stück immer weiter darauf hinbewegen, all das ist ja ein Prozess, dann möchte ich da gerne sein, weil es ein toller Ort ist, wo man gerne ist. Und ich glaube, so sollte Kirche sein. Nicht öde, nicht abstoßend, sondern ein Ort voller Liebe, wo man gerne hingeht, wo man gerne ist, wo man gerne Teil davon ist. Die DNA in unserem Körper erfüllt ja auch immer so einen Selbstzweck. Ja? Also ist ja nicht nur für CSI Miami, damit der Täter gefunden werden kann. Also man entnimmt die DNA-Probe, das Haar wurde gefunden und der Täter steht fest, weil es gibt nur diesen einen. Sondern die DNA im Körper ist ja eigentlich angelegt, damit Erbinformationen weitergetragen werden können und sich Dinge immer wieder auch erneuern können in der richtigen Art und Weise, dass der Organismus gebaut werden kann. Und so dient auch diese DNA letztlich einem Zweck für diese Kirche. Für jeden Einzelnen von uns. Und da so ist der heutige Punkt auch formuliert. Der klingt sehr individuell, aber letztlich dient er der ganzen Kirche. Und das möchte ich einfach so im Vorfeld einmal mit reinnehmen, zu sagen, okay, es geht letztlich um die Kirche, um das, was Gott sich ausgedacht hat. Gott hat nämlich sich ein Volk erwählt, heißt es in der Bibel immer wieder, eine Gemeinschaft. Wir sind ja in unserem Land sehr individualistisch unterwegs, aber Gott ist ein Gott, der auch in Bünden denkt, mit ganzen Völkern und sich eine Gemeinde, eine Kirche mit vielen Menschen herausgerufen hat. Unser Punkt für heute, falls ihr ihn heute Morgen noch nicht gelesen habt, als ihr auf dem Klo wart und nicht wusstet, was lese ich jetzt während der Zeit. Und da heißt es, wir fördern Menschen. Wir sehen in jedem Menschen ein einzigartiges Geschöpf Gottes. Deshalb unterstützen wir Menschen darin, ihre Gaben zu entdecken, in ihrer Persönlichkeit zu reifen und ihr Potenzial zu entfalten. Du kannst dich ja mal umschauen, keiner von deinen Sitznachbarn und keiner von den 300 Leuten, die hier sitzen, sieht so aus wie du. Ist jetzt nicht die neue Erkenntnis, ich weiß, ist gar nichts Neues, aber das meint einzigartig. Und nicht nur keiner von diesen 300 Leuten hier, sondern keiner von den 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt sieht so aus wie du. Und keiner ist so wie du. Du bist also keiner, der irgendwie an einer Stange gehangen hat und man hat den so von der Stange gekauft und auf diese Welt gesetzt. Sondern du bist ein Individuum. Du bist eine Einzelanfertigung. Ja, Einzelanfertigungen sind immer besonders teuer. Wenn ich mir ein neues Auto bestelle, was ich nicht tue, und dann hätte ich eine Einzelanfertigung, das Ding wird nur für mich gebaut, dann wäre das schweineteuer, weil das hätte dann noch immer so besondere Ausstattung und den dicksten Motor und keine Ahnung was. Also eine Einzelanfertigung, keiner von uns ist ein Geschöpf von der Stange, sondern wir alle sind Einzelanfertigung. Einzigartige Geschöpfe Gottes. Und auch wenn Menschen Ähnlichkeit mit dir haben mögen, also mein kleiner Sohn, der hat Ähnlichkeit mit mir, das sagen einige Leute und ich denke dann immer, cool, weil ich finde meinen Sohn total hübsch. Ich finde ihn richtig gut gelungen. Und doch bin ich dankbar, dass mein Sohn kein Klon von mir ist. Das fände ich schrecklich. Stell dir mal vor, es gäbe einen Klon von dir, jemand, der genauso ist wie du. oder alle Menschen, ja, wäre schön, die ticken dann alle so wie ich. Nein, das wäre grausam. Wenn alle Menschen so wären wie ich, wäre es grausam. Lustig ist ja auch, wenn man so in andere Kulturen hineinschaut oder so, wenn, die sehen dann erstmal alle gleich aus. Ne? Also für mich sehen alle Chinesen gleich aus. Dann lernst du die kennen, dann siehst du, die sind doch alle unterschiedlich. Das ist andersrum auch so. Alle Europäer, die sehen alle gleich aus. Ja, alle Deutschen, ja, der sieht typisch deutsch aus. Alle weiß, voll die Käse und so. Aber wir alle sind so unterschiedlich. Sobald du Menschen ein bisschen kennenlernst, merkst du, wir sind so unterschiedlich. Und selbst bei eineiigen Zwillingen, die sind so unterschiedlich. Vor einigen Jahren kamen mal ein Zwillingspärchen, zwei Jungs in unsere Gemeinde, Nick und Pete. Einer davon sitzt hier, hat vor einiger Zeit geheiratet. Und ich dachte, die sehen total gleich aus. Und dann habe ich mich irgendwann mit einem von denen in der Stadt getroffen. Und hinterher führt man dann ja auch immer noch Gespräche und so weiter. Und ich wusste nicht mehr, welcher von beiden ist es denn nun? Ich glaube, es war Nick und nicht Pete, oder? Haben wir uns in der Stadt getroffen? Ja, siehst du, dann war es wohl dein Bruder. Haben wir das auch geklärt? Heute würde mir das nicht mehr passieren, weil ich einen Menschen kenne, weil ich nicht mehr nur die Oberfläche gesehen habe, sondern tiefer in eine Beziehung eingestiegen mit Menschen, die ich kennengelernt und gemerkt habe, okay, auch die sind einzigartig. Auch vom Aussehen, da gibt es auch noch die Unterschiede, aber auch und ganz besonders in ihrer Verhaltensweise, in ihrem Charakter, in ihren Begabungen sind sie sehr unterschiedlich. Ein jeder von uns ist ein einzigartiges Geschöpf Gottes. Und wenn wir formulieren für uns, hey, wir wollen uns, und ich nehme mich da voll mit rein, weil ich möchte auch gefördert werden, uns unterschiedliche Menschen in unseren Gaben und unserer Persönlichkeit fördern, damit sich Potenzial entfalten kann, etwas in uns ist, dann könnte man fragen, hey, warum schreibt sich Kirche denn sowas auf die Fahnen? Das ist doch nicht das Jobcenter, das ist auch keine Berufsberatung, sondern das ist Kirche. Meinen Sie jetzt, den Persönlichkeitscoach machen zu müssen, oder was? Aber ich glaube, dass Gott selbst diesen Abschnitt der DNA seiner Kirche zugeschrieben hat, Menschen zu fördern. Das kannst du in die Bibel reinschauen und dann findest du fördern, dieses Wörtchen findest du da gar nicht. Aber ich glaube, viele Dinge, die dort drin beschrieben sind, drücken genau das aus. Weil Gott möchte, dass Menschen nicht nur Teil einer Familie werden, angenommen sind, sondern Gott möchte, dass Menschen sich weiterentwickeln können, vorankommen. Du findest zum Beispiel sowas in 2. Timotheus, wie Paulus zu Timotheus sagt, einem Zögling von ihm, hey, werde stark durch die Gnade Christi. Habe ich jetzt nicht auf den Folien drauf. Werde stark heißt, da ist ein Entwicklungsprozess. Und stark werden meint an der Stelle nicht, krieg solche Muckis und lauf so durch die Gegend. Das war nicht so Timotheus Ding. Sondern werde stark war bei ihm, entwickle deinen Charakter. Krieg tiefe Wurzeln deines Charakters, geh da weiter. Und dafür brauchst du andere Menschen. Also das findest du immer und immer wieder in der Bibel. In der Bibel findest du auch, dass Jesus-Nachfolger als Bausteine bezeichnet werden. Gute Zuschreibung. Ich habe zu Hause einen liegen, habe ich nicht mitgebracht, weil ich dachte, ihr könnt euch alle einen Baustein vorstellen. Ja, hat 6 Seiten, meistens, nein, immer. Und dann kann man da ein Haus mitbauen. Ist jetzt erstmal nicht so die gigantische Zuschreibung dafür, dass man ein Baustein ist als Nachfolger Christi. Klingt zu tot. Und jetzt kann man sich aber überlegen, einen Stein, damit kannst du werfen, jemand an den Kopf. Du kannst einen großen Steinhaufen machen. Aber all das ist nicht Zweck eines Steines. Sondern der Zweck eines Steines ist, dass man damit Räume baut oder Häuser baut, irgendwelche Gebilde baut, die hinterher wieder einen Zweck erfüllen, nämlich jemanden Raum zu geben. In 2. Petrus 2 heißt es, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Und dann geht es dort weiter, dass wir oder diese lebendigen Steine Gottes heilige Priester sein sollen. Dieses Haus, von dem dort beschrieben ist, das ist die Kirche. Das sind wir hier, das sind andere Gemeinden und global gesehen die Kirche Christi. Das ist sein Haus, das, was er baut und wo er sagt, es kommen neue Steine hinzu und die sollen eingebaut werden. Also ein Häuschen, was immer größer und größer wird. So in Barcelona gibt es eine Kirche, ich komme gerade nicht auf den Namen, die wird seit Jahrhunderten gebaut. Die werden irgendwie, genau, das Ding. Sehr spannend, wird gebaut und wird nicht fertig. Und die Kirche Jesu ist auch nie fertig, die wird immer weitergebaut, Stein um Stein. Kirche ist so ein Ort, wo Potenziale zusammenkommen. Ein Ort, wo man nicht auf einer Bank sitzt und nach vorne lauscht, sondern Kirche ist ein Ort, wo Potenziale, Menschen mit Potenzialen zusammenkommen. Kirche ist ein Haus aus Stein, kein Steinhaufen, wo du nichts mit anfangen kannst, sondern ein Haus mit Räumen. Und jedes Mal, wenn so ein Steinchen hinzukommt, werden Räume entweder größer, sie werden schöner, sie werden toller gestaltet oder es entstehen ganz neue Räume. Und warum ist das so? Warum hat Gott sich das so gesagt? Nicht einfach so aus Größe, sondern er sagt, damit meine Vielfältigkeit sichtbar wird. In 1. Petrus 4 heißt es, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, jedem, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Am Ende geht es darum, dass Gott die Ehre bekommt, dass Menschen daran erkennen können, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Nicht, oh wie langweilig Kirche, nein, wie vielfältig. Das ist das, was Gott sich dabei gedacht hat. Gott hat jedem eine Gabe, ein Talent geschenkt und er ist nicht irgendwie an dir vorbeigegangen. Also vielleicht weißt du darum, weil du warst schon bei der Rufsberatung, was deine Begabung ist. Die haben bestimmt nicht geistliche Gaben abgecheckt, glaube ich nicht. Aber vielleicht denkst du auch, an mir ist Gott irgendwie vorbeigegangen. Was kann ich schon? All die anderen, was die alles können, fantastisch, aber mich hat er irgendwie übersehen oder hat gedacht, na gut, du darfst auch irgendwie in der Familie dabei sein, aber eine Begabung hatte ich jetzt für dich einfach nicht, passt nicht, kommt vielleicht irgendwann noch. Nein, da steht, er hat jedem eine Gabe gegeben. Und man mag die Talente der anderen so hoch schätzen, aber um die geht es gar nicht, sondern da steht, Gott hat dir eine Gabe gegeben, mit der du dienen sollst. Und was auch nur du tun kannst. In Gottes Haus gibt es keinen Raum, keinen Platz, wo dran steht, Minderwertigkeit, hier darfst du reinkommen und Platz nehmen. Diesen Raum hat Gott nicht geschaffen, den gibt es nicht, sondern Gott hat gesagt, du hast diese Gabe mitbekommen, die genauso wie alle anderen Gaben wichtig sind in meinem Haus. Gott hat bewusst uns Menschen mit Fähigkeiten ausgestattet, um zu zeigen, wie vielfältig er ist. Und ich finde diesen Gedanken so spannend. Wir denken oft so an uns selbst und wie komme ich vielleicht gut raus und gucken auch alle auf mich oder ich habe nichts und wie toll die anderen doch sind und sind so in so unterschiedlichen Phasen, einmal von Minderwertigkeit, nämlich man braucht mich eigentlich auch gar nicht oder in, oh guck mal, wie toll ich bin und erst dann kommst du eigentlich so in die dritte Phase, hey, ich diene mit meiner Gabe den anderen Menschen. Und Gottes Ding ist aber eigentlich zu zeigen, hey, guck mal, wie vielfältig ich bin. Gott möchte sich verherrlichen und zeigen, wie großartig er ist. Wenn Menschen neu hier in die Gemeinde kommen, dann ist es tatsächlich so, dass ich häufig denke, hey Gott, was hast du Geniales in diese Person hineingelegt? Was hast du dir dabei gedacht? Welcher Raum wird durch diese Person schöner? Welcher neue Raum entsteht vielleicht? Welches Team freut sich darüber, über diese Begabung, über diesen Menschen, den du hier reinstellst, damit du am Ende größer rauskommst? Im Matthäus-Evangelium erzählt Jesus das Gleichnis von drei Dienern, die eine unterschiedliche Anzahl von Talenten bekommen haben. Ja, also da ist ein Herr und der verteilt dann, also ein Boss, der gibt seinen Dienern, seinen Arbeitern gibt er unterschiedliche Talente, Geld in diesem Fall, gibt er ihm mit. Diese Geschichte erzählt Jesus. Und dann geht er auf Reisen. Und zwei von den dreien, die arbeiten damit. Ja? damit sich die Talente auch irgendwie vermehren. Und einer denkt, ich bin Findus und das, was ich gekriegt habe, ist ein Fleischklößchen und das vergrabe ich. Das wächst bestimmt. Okay, wer liest Patterson und Findus und hat kleine Kinder? Sehr gut, wenn das klappen würde, Fleischklößchen im Garten. Und dieser Diener, dieser Knecht, der vergräbt die Talente einfach. Und dann kommt der Herr zurück und sagt, okay, was habt ihr denn jetzt vorzuweisen? Ich habe euch etwas anvertraut. Ich habe etwas in euch hineingelegt. Wie sieht es denn damit aus? Und dann sagt der Erste, hey, guck mal, das, ich habe es eingesetzt, ich habe mein Bestes gegeben, das ist daraus geworden. Und der lobt ihn und sagt, hey, das ist großartig, klasse. Der Zweite hat es auch gemacht. Und der Dritte, mit dem geht Gott relativ, oder der Herr, relativ hart ins Gericht. Und sagt, hey, das war nicht so gut. Mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Und nicht, weil er unbedingt so viel mehr möchte, der Herr, ja? Also mein Geld, was ich dir anvertraut habe, sondern du hast eigentlich eine geniale Chance für dein Leben verpasst. Ich habe dir etwas doch anvertraut, wo du mehr raus machen kannst, damit du Dinge genießen kannst, eine Zielsetzung vor Augen hast. Und ich glaube, in dieser Geschichte wird deutlich, dass Gott uns aufruft, hey, mit dem zu wuchern, was er uns anvertraut hat. Mit dem zu wuchern, was er uns gegeben hat, zu sagen, hey, ich setze es ein für dich, Gott, damit deine Vielfältigkeit groß rauskommt. Für dich. Und das ist der Grund, warum wir als Kirche sagen, hey, in dem, wie wir unterwegs sind, möchten wir Menschen fördern. Ihre Gaben entdecken, ausprobieren, darin wachsen, Persönlichkeit reifen lassen, weil Charakter und Gabe immer zusammengehören. Ne? Also du kannst ganz toll irgendwelche Dinge tun, bist da super drin, aber wenn dein Charakter nicht nachkommt oder vorher schon so gefestigt ist, dann fällst du meistens auf die Nase. Das schönste Bild dafür ist so ein Baum. Ja, das, was nach oben wächst, das sind die Begabungen. Die sind richtig fantastisch und die blühen und es ist toll, aber wenn ein Sturm kommt und du hast nur so mickrige Wurzeln, dann macht es einmal pff. Und deswegen muss Gabe und Charakter immer zusammenkommen. Beides muss sich weiterentwickeln, damit dieser Baum dann auch hält bei Sturm. Das heißt, wenn wir sagen, hey, in dem, wie wir miteinander unterwegs sind, möchten wir Menschen fördern, heißt es eigentlich, so als eine Konsequenz zum Beispiel, jedes Team, was es in unserer Gemeinde gibt, wird niemals den Satz sagen, unser Team ist voll. Hier ist kein Platz. Weil das gar nicht das Prinzip von Gottes Haus ist. Und Gottes Haus ist wie eine Baustelle, die wächst und wächst und wächst und wächst. Und das sind dynamische Steine, lebendige Steine. Die bleiben nicht starr, so wie sie sind. Wie kann sich denn Potenzial entfalten? Ich habe ja gerade gesagt, es geht weniger um Dinge, was wir jetzt tun. Also zum Beispiel die Ranger, die haben ein klasse Prinzip, die haben immer einen Juniorleiter. Ja? Und dort lernt man jemanden, nimmt man jemanden an die Hand. Das ist ein geniales Prinzip, wo Charakter und Gabe entwickelt wird. Richtig gut. Aber es geht nicht darum, dass wir überall jetzt dieses Prinzip einführen, sondern ich habe mich gefragt, wie, oder wir haben uns gefragt, wie kann das denn passieren? Also wie, nicht das Was, sondern das Wie. Wie kann sich Potenzial entfalten? Und ich habe gedacht, das ist ähnlich wie bei so einem Samenkorn. Das da ist so ein Sonnenblumenkern. Und den habe ich auch vor einiger Zeit gekauft. Und ich habe ihn nicht gegessen, weil sonst wäre er jetzt weg. Sondern ich habe ihn, oder meine Frau war es in Wirklichkeit, hat ihn in die Erde getan. Und es ist doch fantastisch. Also dieses Ding ist 2 Zentimeter groß. Das ist jetzt vergrößert, ne, damit man es auch erkennen kann. Und das, was dabei rauskommt, ist gewaltig, oder? Aus 2 Zentimeter, aus diesem Büsschen, was Gott in diesen Kern hineingelegt hat, ist da schon alles drin. Das tust du in die Erde und sowas Gewaltiges kommt dabei heraus. Und ich finde, das ist so ein tolles Bild für das, was Gott mit dir und mit mir gemacht hat. So ein kleines Korn. Kernchen in dich reingesteckt, was du in dir trägst, dieses Potenzial, was zur Entfaltung kommen soll, Weil du kannst natürlich so einen Sonnenblumenkern kannst du essen, schmeckt auch lecker auf dem Salat. Aber die Frucht dieses Kerns soll eigentlich so eine Sonnenblume sein, wo wieder ganz viele Frucht draus entsteht. Und was braucht es dafür, damit das Ding gut wachsen kann? Ja, in der Antarktis, glaube ich, hätte das nicht funktioniert. Es braucht das richtige Umfeld. Und ich glaube, das können wir gemeinsam gestalten. Unsere Sonnenblume, die Nährstoffe sich aus der Erde zieht, Sonne, Regen, Wärme, manchmal vielleicht auch ein bisschen streicheln, gutes Zureden braucht. Und dann wächst das. Wie muss das Klima sein? Und da möchte ich euch ein kleines Video zeigen. Vielleicht können wir mal das Licht hier vorne ausmachen, damit man es auch gut sehen kann. Und dieses Video, da habt ihr einen Job bei. Ist gut, ne? Ihr seid gefordert. Das ist ein Aufmerksamkeitstest. Wer den kennen sollte, pst. Eure Aufgabe in diesem Video ist es, ihr seht dort gleich zwei Teams, eins ist schwarz angezogen, eins ist weiß angezogen und die spielen sich Bälle hin und her. Und ihr müsst zählen, wie viel Pässe das weiße Team macht. Also die weißen Spieler werfen sich einen Ball zu. Das müsst ihr zählen, okay? Dann pausieren wir. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Das wird zu langsam abgespielt, das stimmt fast nicht. Also der Ton ist eigentlich nicht so. Das passt von der Geschwindigkeit, nicht? This is an awareness. Kannst du das vielleicht einfach so reinschieben, nicht über einen Songbeamer? Die Zeit nehmen wir uns jetzt. Ich liebe es ja, ne, wenn das in der Probe funktioniert und... Das ist mit. Ja, nein,
this is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13.
Okay, ich habe es schon gehört. Hier haben einige Leute 13 gezählt. Großartig. Aber habt ihr auch den tanzenden Bären gesehen? Wie kann man denn den übersehen? Das Ganze nennt man Unaufmerksamkeitsblindheit und hat jeder Mensch. Also vielleicht gibt es einige, die haben es von Anfang an gesehen, aber viele Menschen sehen diesen Bären einfach nicht. Obwohl der doch so offensichtlich ist. Hey, wenn jetzt im Hintergrund hier jemand... Ne? Im Englischen gibt es... So ein Sprichwort, das heißt, what you see is what you get. Das kommt eigentlich so aus der Drucker-Computersprache. Das meint aber, das, was du siehst, ist das, was du bekommst. Oder das, was du suchst, ist das, was du bekommst. Und was sehe ich, wenn ich Menschen anschaue? Oder was suche ich, wenn ich auf Menschen schaue? Mein Blick richtet sich auf das, was meine Grundannahme über einen Menschen ist. Also was nehme ich grundsätzlich über jemanden an? Und das ist ein Schlüssel dafür, um Menschen zu fördern, sich dessen bewusst zu werden. So, weil es sind nämlich meine Annahmen über andere, die es mir ermöglichen, sie zu motivieren, sie zu entwickeln, sie zu fördern. Die richtigen Annahmen über Menschen sind der Schlüssel, der es uns ermöglicht, sie ständig zu fördern. Meine Annahmen über Menschen bestimmen sehr weitgehend, wie ich sie behandle. Warum? Was ich von jemandem annehme, wie er ist oder was er tut, was er kann, danach suche ich. Ihr habt geguckt, ihr habt danach gesucht, wie viele Pässe gab es. Und ihr habt es gefunden. Wurde bestätigt, habt ihr gut gemacht. Und was ich finde bei Menschen, das beeinflusst meine Reaktion darauf. Mal ein Beispiel. Wenn ich von einem Schüler weiß und die Grundannahme im Kopf habe, hey, wenn der einen Aufsatz schreibt, der macht jedes Mal ohne Ende Rechtschreibfehler, Kommasetzungsfehler oder sonst irgendwas. Und ich werde das lesen. Das hat man auch statistisch ausprobiert und so. Du findest alle diese Fehler. Deine Grundannahme war, der macht Fehler. Du findest diese Fehler und deswegen bestätigt sich diese Grundannahme. Und du sagst, na, das ist halt ein Schüler, der macht immer diese ganzen Fehler. Das, was du bei dem Ganzen auf einmal nicht mehr siehst, ist, dass er vielleicht eine unglaublich tolle Ausdruckssprache ist und es genial schafft, Geschichten zu erzählen. Weil dein Blick richtet sich auf, was kann er alles nicht, danach suche ich. Und nicht auf das andere. Und wenn es darum geht, Menschen zu fördern, dann müssen wir in unserem Kopf immer wieder uns reflektieren und sagen, hey, das, was ich sehe, das, was ich bei dir sehe, wie du bist, was du tust, was du kannst, ist nur ein winzig kleiner Ausschnitt. Und ich könnte sogar falsch damit liegen, weil ich habe Grundannahmen im Kopf, die kann ich gar nicht rausschmeißen, sie sind einfach da. Aber wenn es darum geht, Menschen zu fördern, muss ich mir dessen bewusst werden. Weil es sein kann, dass ich diese gottgegebenen Talente, dieses Potenzial, was Gott im Menschen hineingelegt hat, aufgrund meines Unaufmerksamkeitssyndroms auf die falschen Dinge schaue. Ich kann aber grundsätzliche Annahmen über Menschen bei mir installieren und das sind wertvolle Annahmen, die uns letztlich ermöglichen, Menschen fördern zu können. Und das gilt für uns alle. Oder ist mit Johann Wolfgang von Goethe zu sagen, auch der darf ja mal in einem Gottesdienst zitiert werden, behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten und du hilfst ihnen zu werden, was sie sein könnten. Oder um es mit Viktor Frankl zu sagen, ein KZ-Überlebender, wenn sie Menschen gemäß einem Wunschbild von ihnen behandeln, wenn sie sie ganz offensichtlich überschätzen, dann ermöglichen sie ihnen zu verwirklichen, was in ihnen steckt. Wissen Sie, wenn wir die Menschen so nehmen, wie sie sind, dann machen wir sie schlechter. Wenn wir sie so nehmen, wie sie sein sollten, dann helfen wir ihnen zu werden, wie sie sein könnten. Das bringt drei Punkte mit sich, oder nehmen wir nur zwei Punkte mit sich, wie wir aktiv Menschen helfen können, mit so einem veränderten Bild darauf, zu wissen, okay, das, was ich sehe, ist längst noch nicht alles und ich könnte falsch liegen. Aber es gibt zwei Dinge, die ich umsetzen kann, damit meine Sonnenblumenkern tatsächlich wachsen kann, sich entfalten kann, die ein jeder von uns umsetzen kann. In dem Bewusstsein, dass jeder etwas wert sein möchte, kannst du eigentlich einem Menschen kein höheres Kompliment machen, als wenn du ihm dabei hilfst, nützlich zu sein und Erfüllung und Bedeutung zu erlangen. Jeder Mensch möchte etwas wert sein. Jeder Mensch möchte ein Stück Bedeutung haben. Da kann sich keiner von ausnehmen. Wenn du ihm hilfst und ihm aufzeigst, dass er bedeutsam ist, weil wir haben gerade gesagt, im Haus Gottes, in seiner Kirche ist jeder Stein von Bedeutung. Es gibt nicht einen Raum, wo der Steinhaufen ist, sondern jeder Stein hat die Bedeutung. Und wenn du ihm dabei hilfst, das zu erkennen, förderst du ihn in dem, was Gott in ihn hineingelegt hat. Für mich bist du wichtig, für uns als Kirche bist du wichtig. Du bist so ein lebendiger Baustein. Es braucht dich. Das, was du tun kannst, kann kein anderer tun. Und der zweite Punkt ist, jeder braucht und reagiert auf Lob. Da kann sich keiner von uns frei machen. Und auch das kann man sagen, ja, warum sollen wir denn jetzt Menschen auch noch loben für das, was sie tun? Tun sie auch alles zur Ehre Gottes. Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, wo Menschen gefördert werden und zu dem werden, was Gott in sie hineingelegt hat, ihre Potenziale tatsächlich entfalten zu können. Jeder wird sein Talent weiterentwickeln, wenn das Umfeld durch Lob statt Kritik geprägt ist. Ja, es braucht kritisches Feedback, absolut. Aber wenn wir eine Atmosphäre von Lob haben, werden sich Menschen und die Potenziale, die Gott in sie hineingelegt hat, weiterentwickeln, besser entwickeln. Man sagt, Lob ist Sauerstoff für die Seele. Man hat ein Experiment gemacht, heute lauter Experimente, man hat Teilnehmern der Versuchsgruppe hat man 10 Rätsel vorgelegt. Die haben also jeder hat 10 Rätsel bekommen. Diese Rätsel waren alle gleich. Dann hat man die eingesammelt und dann hat die ausgewertet und hat hinterher Einzelgespräche gemacht und hat jedem sein Ergebnis gesagt. Und man hat jedem gesagt, du hast 7 von 10 richtig. Also egal, ob es stimmt oder nicht. 7 von 10 waren richtig. Und der einen Hälfte von den Versuchsteilnehmern hat man gesagt, wow, 7 von 10 richtig, richtig gut. Und den anderen hat man gesagt, hey, 7 von 10, das war echt schlecht. Also erstens war es ja völlig erstunken und erlogen, weil das war gar nicht das eigentliche Ergebnis. Aber man hat gesagt, wir bewerten das, was du tust. Dem einen sagen wir, es ist gut, dem anderen schlecht. Dann hat man allen Teilnehmern noch einmal 10 Rätsel vorgelegt. Hat das dann ausgewertet. Was war das Ergebnis? Denjenigen, dem man gesagt hat, du warst richtig gut, die haben erheblich besser abgeschnitten, mehr Rätsel gelöst, als denen, dem man gesagt hat, 7 von 10 war schlecht. Lustig, oder? Oder interessant. Also Lob ist Sauerstoff für die Seele und einander zu loben fördert das Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat. Da, wo wir was Gutes sehen, wo Leute was Gutes tun, ihr Talent einsetzen, lass sie uns loben. Das muss ich mir immer wieder sagen, weil so oft sieht man zwar was Gutes, aber ja, rutscht auch irgendwie wieder weg. Aber Menschen darin zu ermutigen, weil wir möchten, dass sie aus diesen 2 Zentimetern 3,5 Meter Sonnenblume wird. Zur Ehre Gottes. Ich träume davon, von einer Kirche, die ständig neue, lebendige Bausteine einfügt. Dass Räume schöner werden, dass Räume größer werden, dass neue Räume gebaut werden und dass Gott die Ehre zukommt. Dass Menschen tatsächlich hingehen und sagen nicht, Kirche wie langweilig, sondern sagen, krass. Kirche wie vielfältig. Gott wie vielfältig. Wie genial hat der das eigentlich gemacht. Ich träume davon, dass meine Kinder, natürlich auch deine und auch du, aber meine Kinder sind häufig mein Bezugspunkt, erleben, dass ihnen etwas zugetraut wird. Dass ihm Mut zugesprochen wird, geh, probier das aus. Ich gebe dir die Plattform dafür, mach es doch. Ich begleite dich, ich fördere dich, ich investiere mich in dich, weil Gott etwas in dich hineingelegt hat. Ich korrigiere dich in positiver Art und Weise. Ich erlaube dir, Fehler zu machen, weil in einer Kultur, wo du keine Fehler machen darfst, wird niemand sich irgendetwas trauen. Wir gestehen Menschen Fehlern zu. Möglichkeit zum Ausprobieren. Und letztlich über sich selbst hinauszuwachsen. Aus diesen 2 Zentimetern Mini-Potenzial, scheinbar Mini-Potenzial, was Gott in Menschen hineingelegt hat, so weit hinauszuwachsen und zur Ehre Gottes zu blühen. Amen.